von Bullen und Bären, der Podcast der Dadat Bank in Kooperation mit dem Börse-Express. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 31, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express. Studiogast ist heute Uwe Röhrig. Uwe ist Senior Equity Spezialist im Aktieninvestment Team von UBS Asset Management und dort für die aktiven Aktienstrategien zuständig. Seit knapp 18 Jahren bei der UBS, vorher JP Morgan und zum Beispiel die Commerzbank. Und regelmäßige Hörer werden Uwe in Folge 20 unseres Podcasts zum Beispiel ebenfalls gehört haben. Hallo Uwe.
Servus lieber Robert, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ja, uns freut es besonders, dass du heute vor allem wieder dabei bist. Wir haben nämlich, ja, können wir ein bisschen anknüpfen ans Thema. Vergangenen November haben wir das letzte Mal gesprochen, im Podcast 20, wer nachhören möchte, über das Thema Nachhaltigkeit vor allem. In der Zwischenzeit ist doch einiges passiert. Russland marschierte in die Ukraine ein und die großen Themen sind nun, wie wir unsere Energieimporte umlenken können, wobei wir aber weiter eher von konventioneller Energie wie Erdöl sprechen. Und viel Geld fließt plötzlich in den Rüstungsbereich, das dann wohl irgendwann an anderer Stelle fehlen wird. Frage an dich: Welche Auswirkungen siehst du kurz- und langfristig für das Thema Nachhaltigkeit angesichts dieses Krieges? Gibt es da auch in den Zeitachsen irgendwelche Verschiebungen aus deiner Sicht?
Ja, am allerwichtigsten, wir hoffen ja, dass dieser furchtbare Krieg schnellstmöglich beendet wird oder dass zumindest ein Waffenstillstand erreicht werden kann. Wenn wir jetzt auf die wirtschaftliche Seite überblenden, das, was du gefragt hast, so denken wir, in der kurzen Frist ist das Thema Versorgungssicherheit in vielen Dimensionen wieder ganz, ganz aktuell geworden. Leider muss man sagen, ja. Wir beschäftigen uns mit Dingen, eben Versorgungssicherheit im Bereich nicht nur Verteidigung, Rüstung, du hast es angesprochen, aber auch Energie, Rohstoffe, wenn man so an seltene Erden und viele Dinge denkt, und auch wieder Agrarrohstoffe, so Stichwort Weizen, Ukraine, Russland. Also das sind alles Themen, die jetzt neue Aktualität bekommen haben und in der kurzen Frist letztendlich die Diskussion erstmal bestimmen. Was dieser Krieg leider auch deutlich macht, ist die hohe Abhängigkeit, die wir nach wie vor von fossilen Brennstoffen haben. Zahlen, die wir haben, zeigen, dass so etwa 80% des Energieverbrauchs nach wie vor über fossile Brennstoffe erfolgt. Sprich, Abhängigkeit, kann man sagen, in zwei Dimensionen, die wir heute diskutieren, von einzelnen Ländern und Produzenten, aber auch von den Energiequellen, die uns zur Verfügung stehen. Und deshalb sind wir auch dann ganz schnell bei dem Thema Nachhaltigkeit, nämlich nachhaltige Sicherstellung der Energieversorgung ist aktueller und wichtiger denn je. Und das ist eine Herausforderung, die auch mittelfristig nicht weggehen wird. Und da sind wir dann wieder beim Klimawandel.
Das heißt eigentlich, das Thema, es bleibt das Thema sozusagen und in der Zeitachse für dich verschiebt sich so ein bisschen nach hinten das Nachhaltigkeitsthema oder ist es sogar ein Boost, ein Boom? Heute ist, glaube ich, irgendeine Konferenz, ob in der Nordsee nicht ein riesiger Windpark aufgebaut wird. Wo sind wir da? Haben wir einen Boost oder einen Bremseffekt eigentlich aus dem Ukraine-Krieg zum Beispiel?
Ich denke, vielleicht könnte man so zusammenfassen, Robert, aus der reinen CO2-Optik her gesehen, könnte es momentan eher kurzfristig auch eine Bremse sein, indem, ja, es wird ja zum Beispiel darüber diskutiert, dass Braunkohlekraftwerke in den Laufzeiten verlängert werden. Ja, das wäre unter Umweltaspekten und auch unter dem CO2-Aspekt natürlich ein absoluter Rückschritt. Ja, und kurzfristig, wie gesagt, geht es auch um die Versorgung von Gas und Öl, sprich den Fossilen. Schaut man ein bisschen, in der Zeitachse etwas weiter nach vorne, macht es eben auch sehr stark deutlich, dass wir hier weiter investieren müssen. Wir diskutieren auch als kleine Nebenbemerkung das Thema grüne Kernkraft. Könnte man jetzt auch unter dem Investitionsaspekt sehen, wenn ich da richtig informiert bin, glaube ich, gibt es in Österreich keinen politischen Konsens dafür, jetzt in grüne AKWs einzusteigen. Ich sehe das auch nicht in Deutschland und auch nicht in der Schweiz, wo ich natürlich auch vieles wahrnehme. Spannend, wie die Diskussion in der EU hier weitergehen wird, ob auch grüne Kernkraft wirklich dann als nachhaltig deklariert wird. Aber ich glaube, das Hauptthema ist, es führt kein Weg an den Erneuerbaren vorbei. Und da sind wir auf der Zeitachse, dass hier riesige Investitionsprojekte angeschoben werden. Wie gesagt, wenn man mal die ganz kurzfristige aktuelle Thematik etwas beiseite schiebt. Und dann sprechen wir von gewaltigen Summen über die nächsten Jahre. Zahlen, die wir auch gesehen haben, die gehen in Richtung 40 bis 50 Billionen US-Dollar bis 2030 und mehr als 100 Billionen, die man erwartet bis in das Jahr 2050, weil wir eben zurzeit etwa unseren Energiebedarf mit 6% auf globaler Ebene aus nachhaltigen decken. Sprich, hier müssen wir deutlich vorankommen, um die Abhängigkeit von den Fossilen zu reduzieren und auch in der CO2-Reduktionsdiskussion voranzukommen. Und das bietet für Unternehmen natürlich gute Chancen, hier Dinge zu investieren, auch weiter zu wachsen und dann auch für Anleger Möglichkeiten, eben auch an diesen hoffentlich lohnenden Investitionen, auch da muss man wieder selektiv sein, auch zu partizipieren. Und deshalb ist es ja aus Anlegersicht kurzfristig etwas Bremse, also mittelfristig gesehen, ein absoluter Rückenwind, würden wir sogar sagen.
Nur um jetzt zwei Zahlen ganz kurz einschätzen zu können. Du hast vorher gesagt, 80% unseres Energieverbrauchs ist noch von fossilen Energien abhängig. War das Europa gemeint? Oder weil du hast gerade jetzt gesagt, weltweit haben wir 6% Energie aus nachhaltigen Quellen.
Das waren jetzt beides globale Zahlen, Robert. Also jeweils auf globaler Ebene betrachtet. Das mag dann von Region zu Region, von Land zu Land natürlich schon etwas unterschiedlich sein, je nachdem, wie stark man über die letzten Jahre in die Alternativen investiert hat. Das war jetzt wirklich die ganz große globale Brille aufgezogen.
Oh, okay. Naja, dann haben wir noch einen ziemlichen Weg vor uns. Geht sich das eigentlich mit, du hast 100 Billionen US-Dollar erwähnt, überhaupt aus, dass wir diese restlichen 80% oder wie auch immer überhaupt damit egalisieren, ersetzen?
Ja, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, ja, und da sprechen wir von Projektionen bis, das war jetzt in dem Fall bis in das Jahr 2050, ja. Und das, glaube ich, zeigt auch die ganze Dimension eben dieses Klimathemas, ja, wo wir hier wirklich in größeren Zusammenhängen denken müssen und auch auf größeren Zeitachsen denken müssen. Also es braucht schon eine längerfristige Anstrengung, hier Stück für Stück weiter voranzukommen. So wie über die letzten Jahrzehnte dann Kohle zunehmend substituiert wurde, dann über Öl und Gas, werden das die beiden Großen sein, die dann mehr und mehr über die Alternativen substituiert werden.
Aber sind 100 Billionen eine Zahl, mit der man wirklich rechnen muss, oder wird das zu wenig sein? Kann man da irgendwas sagen? Oder reicht das eben 100 Billionen, um die gesamte mehr oder weniger Erdölindustrie, die ja größere Marktkapitalisierung wahrscheinlich aufweist, dass diese 100 Billionen, ja, das stimmt jetzt nicht, aber um die zu egalisieren, zu ersetzen?
Ich glaube, das ist mal eine erste Hausnummer. Und unsere Einschätzung ist auch, dass ich ja durch technische Entwicklungen Dinge natürlich auch über die nächsten Jahre hier weiter verändern werden. Ja, wir sehen das ja, wenn man an Solarzellen denkt, wir sehen das, wenn man an Windparks denkt, wir sehen das die ganze Elektrifizierung, batteriebetriebene Fahrzeuge, da ist ja eine unglaubliche Dynamik drin, ja. Und deshalb würde ich auch von meiner Optik her sagen, man soll diese Zahl jetzt nicht in Stein meißeln, aber das wäre ein gewaltiger Schritt, dass wir hier deutlich vorankommen würden. Ob es im Zweifel wirklich ausreicht und ob es in der Geschwindigkeit auch ausreicht, ich denke, da müssen wir wirklich, wie sagt man so, auf Sicht schauen. Die Diskussion ist in vollem Gange und die Klimaberichte, die man über die Jahre bekommen hat, die waren ja auch nicht unbedingt erfreulich. sondern da klang es eher danach, dass man sich mehr anstrengen muss und dass man mehr Gas geben muss, um hier deutlich voranzukommen.
Mhm. Na dann ein Vorschlag, wir treffen uns 2050 spätestens wieder und blicken retour, was wir mit den 100 Billionen gemacht haben und ob sie ausgereicht haben.
Das machen wir gerne.
Vielleicht ein bisschen in die Praxis unter Anführungszeichen hinunter. Ihr bei der UBS Asset Management habt beispielsweise den UBS Active Climate War Fonds im Angebot. Haben wir letztes Mal darüber auch gesprochen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wie hat er sich jetzt in dieser Zeit entwickelt und vielleicht auch hat sich in der Zusammensetzung des Fonds größere Positionen verschoben?
Ja, die letzten 6 Monate, ich sag's mal ganz direkt, die waren wirklich harzig, die waren schwierig. Wenn man sich so die Performance auch ansieht, ich bin da ganz offen und transparent auch, von der Spitze haben wir so etwa 25% in US-Dollar gerechnet abgegeben, bis jetzt Mitte Mai. Das sind so die aktuellsten Zahlen, die ich auch sehe. Was sind so die Hauptgründe dafür? Grundsätzlich und diese Veränderung an den Finanzmärkten fing vor dem Ukraine-Krieg schon an, so im vierten Quartal letzten Jahres, teilweise auch im dritten schon, das Wachstumswerte und wir sprechen ja hier von Investitionen, Innovationen in die Zukunft hinein, ziemlich unter Druck waren durch hohe Inflation, höhere Zinsen und dann kam zusätzlich der Krieg und die Wachstumssorgen dazu. Also das hat schon grundsätzlich auf den gesamten Wachstumswerten auch negativ gelastet. Hinzu kommt, wir sind im Fonds nicht in fossile Brennstoffe investiert. Also haben dort eine ganz klare Positionierung auch im Fonds. Und der Energiesektor beispielsweise hat über die letzten 12 Monate 70% zugelegt. Also davon haben natürlich so klassische Energieaktien auch stark profitiert. Und das sind jetzt Dinge, die wir nicht im Fonds halten. Dennoch, wenn man etwas weiter den Bogen schlägt, weshalb wir den Fonds aufgelegt haben, im Juni 2020 bis Mitte Mai, hat er nach Kosten eine Performance von immer noch plus 25% in US-Dollar gemacht. Ich denke, damit kann er sich wirklich absolut gut sehen lassen und auch im Konkurrenzvergleich. Und du hast es ja schon angedeutet, es ist ja jetzt kein Green Tech Fund, kein Fonds, der jetzt nur in alternative Energien investiert, sondern der das Thema Klimawandel breiter aufstellt. Und das hat sich schon ausgezahlt, weil gerade die ganz technologielastigen, enger gefassten Fonds zum Teil ihr mehr verloren haben. Und da hat sich diese Diversifikation ausgezahlt. Sprich, wenn man mal so ein bisschen auch auf den Sektormix ausgeht. Es hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel in der Positionierung in der Grundstruktur verändert. Es ist beste Ideen. Wir haben zurzeit 55 Titel im Portfolio. Damit drücken wir wirklich einen hohen Aktivitätsgrad auch aus. Technologie macht 25% aus, Industrietitel etwa 15. Aber dann sind wir auch im Konsum investiert mit 20%, Finanztitel 10%. Der Pharmabereich macht knapp 10% aus. Und das zeigt so die Breite, wo wir sagen, wir wollen das Thema Klimawandel nicht nur auf die Technologie reduzieren, sondern Unternehmen, die in ihren Bereichen führend sind, die nehmen wir gerne ins Portfolio auf. Wir sind auch im Wasserbereich engagiert, wir sind bei Messsystemen engagiert, Lebensmittelproduktion und wie gesagt, so die führenden Unternehmen auch in ihren Branchen, die wirklich einen Beitrag leisten. Und ich denke, das war insgesamt, ist das nach wie vor die Grundausrichtung im Portfolio. Ist auch schön gewachsen, hat jetzt ein Volumen von 320 Millionen Euro an Assets. Das ist sehr schön zu sehen. Das Thema haben wir eben kurz beleuchtet, bietet wirklich langfristig nach wie vor sehr gutes Potenzial. Und eines darf ich nicht verheimlichen, sonst kriege ich nämlich Ärger. Mein geschätzter Kollege Klaus Zentner, der Leiter unserer Niederlassung in Wien, durfte vor kurzem auch ganz offiziell das österreichische Umweltzeichen für den Fonds entgegennehmen. Hat uns natürlich sehr, sehr gefreut.
Und das bekommt nicht jeder, wie man weiß. Ja.
So ist es.
Mhm. Kannst du vielleicht nur, damit man sich es etwas greifbarer machen, vielleicht einfach ein, zwei oder vielleicht sogar drei Titel aus dem Fonds herausnehmen und oder, exemplarische Titel und uns darlegen, welche das sind. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen, warum sie drinnen sind.
Ja, ja, dass ich gehe immer so durch die 10 größten Positionen, gesagt so auszugsweise mal kurz durch. Die kann man natürlich auf dem Factsheet auch entsprechend nachschauen. Da ist zum Beispiel ein US-Unternehmen mit dem Namen Danaher drin. Kennt man vielleicht nicht ganz so. Danaher ist zum Beispiel sehr, sehr stark im Bereich von Messsystemen, die man gerade für effiziente Wassersteuerung sehr, sehr gut einsetzen kann, ist ein Mischkonzern. In ähnliche Richtung geht ein Unternehmen, nennt sich Roper Technologies. Die stellen auch Pumpen her, Messinstrumente, Armaturen. Da sind wir bei dem ganzen Thema ja Effizienz Gedanke und gerade Wasser ist ja auch ein sehr, sehr kostbares Gut, ja, wo man die sehr sorgfältig mit umgehen sollte. Da findet sich aber auch eine Visa, die man über die Kreditkartenseite gut kennt, ja. Und hier ist auch Visa für uns ein führendes Unternehmen, auch was die eigene Umsetzung betrifft, im Bereich CO2-Reduktion, ja, bargeldloses Zahlen ermöglicht natürlich auch vieles mehr, dass man nicht mehr die ganze Zeit dann auch hin und her fahren muss, kann das Ganze online sehr, sehr einfach machen. United Health ist jetzt ein Unternehmen aus dem Pharma-Bereich, die sich auch als Pharma-Benefit-Manager wirklich hier sehr, sehr hervortun. Und so könnte man jetzt durch einzelne Positionen durchgehen. Und ja, ich erwähne auch auf der Tech-Seite die Microsoft, denn wir sind ja auch in Technologie investiert. Und hier ist Microsoft absolut führend in der Technologiebranche, was eigene Incentives betrifft, den CO2-Ausstoß des Unternehmens selbst zu reduzieren, aber auch durch die Cloud-Lösungen, die geboten werden, sehr energieeffiziente Datencenter zu betreiben, das Outsourcing von einzelnen Unternehmen in die Cloud-Technologie hinein, bringt unter Energieeffizienzgesichtspunkten sehr, sehr viel. Das ist mal so ein kurzer Abriss. Wie gesagt, ist mir wichtig zu sagen, das sind jetzt keine Einzeltitel-Anlageempfehlungen. Das waren jetzt so ein paar der 10 größten Positionen, einfach um ein bisschen Idee über das Spektrum zu geben, in das wir hier investieren.
Und dass das zufällig alles US-Unternehmen waren, ist ein Zufall aufgrund des aktiven Stockpicking-Ansatzes? Oder seht ihr nur noch die USA als interessante Region an?
Nein, das ist genau wie du es gesagt hast, Ergebnis des Stockpickings. Wenn ich mir so auf Länderebene den Fonds heute anschaue, dann sind 57% in den USA, dann haben wir gut 10% im UK, 6% in Frankreich, 4% in Kanada, 3,5% in Japan. Also das ist für uns, wir haben wirklich die globale Brille auf und je nachdem, wo man die interessantesten Unternehmen findet, das ergibt dann auch letztendlich die Länderverteilung, getrieben über die Einzeltitelselektion.
Und die Österreicher sind leider zu klein von ihrer Marktkapitalisierung her, dass sie bei euch grosso modo wahrscheinlich reinkommen können überhaupt.
Ja, wir investieren schon auch ganz gerne in kleine und mittlere. Also von der Seite schließen wir natürlich auch den österreichischen Markt nicht aus, gar keine Frage. Klein und mittlere ist dann so auch die Philosophie, da nicht zu große Positionen zu halten, weil sie schwanken halt stärker. Und man muss auch immer Liquidität entsprechend berücksichtigen, dass man die Positionen auch dann wirklich gut im Fonds kaufen und verkaufen kann.
Du hast vorhin ein paar Stichworte erwähnt, auf die ich jetzt nämlich gern ja wieder zurückkommen würde. Denn neben dem Krieg haben wir derzeit die Themen Inflation. Österreich hat heute für April 7,2% veröffentlicht. 9,0% waren sogar in Großbritannien. Die Themen Zinsen, wo vor allem die US-Notenbank bereits Flagge gezeigt hat und auch mit ausgelöst aufgrund des Krieges eine mögliche Stagflation, also Nullwachstum der Wirtschaft bei trotzdem herrschender Inflation. Was denkt denn ihr bei UBS Management zu diesen Themen? Welche allgemeinen Auswirkungen auf mein persönliches Anlageverhalten sollte ich da berücksichtigen aufgrund dessen?
Ja, wenn ich an das an das Stichwort Stagflation denke, Robert, eine kurze Anekdote, das geht ja zurück auf die 70er Jahre. Und als kleiner Bub kann ich mich noch gut an die autofreien Sonntage, die Party wir hatten, erinnern. Das hat man dann so als sehr, sehr interessant und spannend empfunden. Spaß beiseite, Stagflation ist ein schwieriges Fahrwasser für Volkswirtschaften und auch dann für Finanzmärkte und dementsprechend Anleger, die investiert sind, ja. Denn es ist genau diese negative Kombination aus Stagnation und hoher Inflation. Das ist ein Thema, was zurzeit sehr stark an den Märkten diskutiert wird. Es ist, um es direkt zu sagen, nicht unser Basisszenario. Kurz mit der Inflation anfängt. Ja, die ist höher und hartnäckiger, als auch wir das eingeschätzt haben. Es gibt inzwischen jedoch auch Anzeichen, dass wir so den Gipfel erreicht haben sollten. Es gab ja in 2021 einige zunehmende Öffnungen mit höheren Impfquoten, die wir in den einzelnen Ländern gehabt haben. Es gab dann eine höhere Nachfrage, es gab Lieferengpässe, wir hatten die steigenden Rohstoffpreise. Und wenn man jetzt nur so einen Indikator nimmt, Gebrauchtwagen in den USA sind zum Beispiel unglaublich angestiegen wie die letzten 12 Monate. Da sieht man eine gewisse Entspannung. Bei anderen Gütern sieht man das auch. Und ja, wir sind auf hohen Levels, keine Frage. Die Richtung für das zweite Halbjahr aus unserer Sicht sollte aber doch in Richtung moderatere Inflationsraten gehen. Ich glaube, man muss sich grundsätzlich auf höhere Inflationsraten einstellen, als wir sie in den letzten 10 Jahren gehabt haben. Und hier ist so ein Stichwort auch ein bisschen, Lieferketten. Globalisierung, das waren ja über die letzten 20, 30 Jahre unglaubliche positive Effekte, indem man letztendlich da produziert hat, wo man wirklich die komparativen Kostenvorteile auch am besten als Unternehmen nutzen konnte. Ja. Hier mit der ganzen Diskussion, die wir auch eben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg geführt haben, werden einem Abhängigkeiten natürlich viel, viel stärker auch bewusst. Die Lokalisierung sehen wir in einzelnen Bereichen. Das führt auch dann dazu, dass Dinge in einem ersten Schritt man vielleicht auch aus Ländern produziert, wo die Kosten etwas höher sind, was sich dann insgesamt auf das Inflationsniveau durchschlägt. Wir müssen schauen, was passiert bei den Löhnen jetzt. Aufgrund der höheren Inflationsraten, die Rohstoffpreise, sie sind hoch. Und wir haben eben über den langen Zeitpfad gesprochen, bis wir in mehr Erneuerbare hineingehen. Es ist auch wenig in klassische Energie investiert worden in den letzten Jahren. Und das treibt auch ein Stück weit den Ölpreis, der ja auch vor dem Krieg schon um einiges angezogen hatte. Das sind alles so ein Gemisch, dass wir denken, Inflationsraten sollten sich wieder reduzieren, auf einem etwas höheren Niveau, aber durchaus, muss man sagen, auf einem Niveau, mit dem man gut leben kann. Da sprechen wir von 2-3%, ja, nicht von den 7, von denen wir heute sprechen. Die Notenbanken haben ja angefangen, hier gegenzusteuern, insbesondere die Federal Reserve. Zinswende im März mit einem ersten Schritt im Mai nochmal zugelegt, mit einem zweiten Schritt. Wir erwarten weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dieses Jahr. EZB noch verhaltener. Ich glaube, die Wachstumsrisiken sind in Europa auch höher. Und für Notenbanken geht es ja immer darum, eine gute Balance zu finden zwischen glaubwürdiger Inflationsbekämpfung, andererseits aber auch nicht zu überschießen, um damit negative Wachstumseffekte, unnötige Wachstumseinbußen hervorzubringen. Und das ist so diese Kunst auch in der Notenbankpolitik, die man letztendlich hinbekommen muss. Und da sind wir ganz guter Dinge, dass die Federal Reserve und die EZB das auch hinbekommen.
Mhm. Wenn ich das Ganze jetzt, Inflation, Zinsen und so weiter und aber auch die Lieferketten, die du angesprochen hast, berücksichtige oder inkludiere, hat all das für thematische Anlagen spezielle Auswirkungen? Gerade thematische Anlagen, sagen wir Megatrends von mir, haben ja einen globalisierten Charakter in irgendeiner Form und Weise eigentlich. Kommt durch eine Regionalisierung eine kommende Themen? Wären das andere Themen jetzt dann?
Wenn man sich so die Themenlandschaft der letzten Jahre ansieht, dann wurde ja sehr vieles im Bereich Technologie, Digitalisierung im weiteren Sinne neu aufgelegt. Und da sind wir sehr stark im Wachstumsbereich, im Hochwachstumsbereich, wo wir Unternehmen haben, die teilweise erst in einigen Jahren Geld verdienen werden, weil sie jetzt sehr stark investieren, in innovativen Bereichen tätig sind. Und da sieht man ganz praktisch, was höhere Zinsen danach ausmachen. Denn wenn man diese Gewinne fern in der Zukunft abdiskontiert mit einem höheren Zinssatz, so mal technisch gesprochen, dann hat das einen überproportional großen Effekt. Und das haben wir gesehen über die letzten 6 Monate, dass viele Themenfonds hier doch Performance abgegeben haben, doch gelitten haben in diesem Umfeld. Und dementsprechend glauben wir, ja, dass es momentan eher noch ein bisschen kurzfristig ein schwierigeres Fahrwasser ist, bis wir dann wirklich auch mehr Anzeichen sehen, dass die Inflation wirklich den Gipfel erreicht hat und wenn wir auch besser abschätzen können, wie weit werden denn die Notenbanken kurzfristige Zinsen denn auch erhöhen. Was wir bei Anlegern beobachten, und das ist ganz interessant, ist, zurzeit passiert eigentlich nichts, was man so auf den Punkt bringt. Mhm. Es ist keine Panik da, wie in 2008, wo ja der MSCI World fast 40% verloren hat, wo es starke Verkäufe gab. Es ist andererseits, finden aber auch keine wirklichen Zukäufe statt aufgrund der hohen Unsicherheiten. Also Anleger sind in so einer Art Wartestellung. Mal sehen, was wird denn so nachgefragt? Dann sind es ganz klar schon seit zweite Jahreshälfte 21 Anlagemöglichkeiten Energie im Rohstoffbereich. Klassisch. Das sehen wir ganz deutlich. Nicht nur unter Ertragsaspekten und Rendite, sondern auch Diversifikation und auch einen gewissen Inflationsschutz im Portfolio zu haben. Dann sind die klassischen Value-Fonds, sind auch wieder stärker in den Fokus gekommen. Die haben ja auch typischerweise eine höhere Gewichtung zu Energie und Rohstoffen, zu zyklischen Titeln. Also das sieht man zurzeit ein bisschen Verschiebung, dass Anleger sich mehr diesen Themen zuwenden und bei den Hochwachstumsbereichen erstmal an der Seitenlinie stehen.
Gut, auf der Seitenlinie stehen heißt ja, es gibt irgendwann einmal Chancen. Und wo viel Schatten, haben wir doch jetzt einiges, Inflation, Zinsen und so weiter, gibt es natürlich auch Licht. Wobei mich uns oder uns jetzt das Licht interessieren wird, sollte. Denn welche Themen an sich schätzt du denn als am attraktivsten ein? Muss jetzt gar nicht vom Standpunkt jetzt sein, aber prinzipiell in die Zukunft jetzt gerichtet. Und wo sollten wir vielleicht, also ja, wo gibt es Chancen, aber wo sollten wir vielleicht auch eher zweimal hinschauen, sprich vorsichtig sein?
Ja. Für uns das Thema Gesundheit im weiteren Sinne ein sehr spannendes, sehr interessantes Thema, denn die Alterung der Gesellschaft in unseren Breitengraden, ja, ich sehe es ja auch jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, ja, die schreitet eben voran, ja. Und damit gibt es natürlich einige Herausforderungen, die zu bewältigen sind. Andererseits auch gute Chancen für Unternehmen hier durch Dienstleistungen, durch neue Medikamente, durch neue Pharmaprodukte überproportional zu wachsen und für Anleger auch zu partizipieren. Es geht um Innovation, Biotechnologie, es geht auch um Fusionen und Übernahmen. Und der Sektor ist günstig bewertet, also auch von der aktuellen Seite her interessant. Und letztendlich hat er auch eine gewisse defensive Charakteristika. Und das macht diesen Pharma-Bereich, diesen Gesundheitsbereich im weiteren Sinne, es geht nicht nur um große Pharmaunternehmen, sondern in der Breite, dann wirklich interessant und spannend. Das Zweite ist das Thema Klimawandel. Und auch da, sagt Gesundheit ist auch ein längerfristiges Thema. Klimawandel haben wir eben beleuchtet. Da muss ich nicht mehr drauf eingehen. Digitalisierung ist das Dritte. Auch das wird nicht weggehen. Unternehmen werden weiter investieren in diesen Bereich. So ein paar Stichworte. 5G, was mehr und mehr kommen wird. Cloud-Technologie, Datensicherheit. Auch das bekommt ja permanent eine neue Dimension, die man hier beachten muss. So Cybercrime, künstliche Intelligenz, Fintech, Healthtech. Also auch alles das Themen, die man weiter auf dem Radar behalten sollte. In Evergreen ist ein Stück weit Dividenden. Wird manchmal etwas belächelt, aber auch das ist interessant und spannend. Und ich glaube, damit haben wir nach wie vor doch einige interessante Themen auf der Lichtseite, weil, wie gesagt, so Digitalisierung, Klima, das sind die, wo momentan eher noch so die Zinsdiskussion eine Rolle spielt. Aber ja, dafür Gesundheit und Dividendeneinkommen sicherlich als die Themen, die man heute auch schon sich wirklich wieder sehr gut ansehen kann.
Und es sind genug Themen, dass man sein Portfolio relativ diversifizieren kann. Vorsichtig wärst du auch irgendwo oder möchtest du da derzeit lieber weniger sagen? dazu?
Ja, ich glaube, es ist, was sind die Indikatoren, wenn man es kurz zusammenfasst, die wir uns ansehen? Es ist vieles eben auch diskutiert worden. Inflation steht ganz klar im Zentrum, Lohnentwicklung, Rohstoffpreise. Thema, was wir noch gar nicht so gestreift haben, haben wir jetzt auch nicht die Zeit dazu. Covid in China, die Zero-Tolerance-Policy, die wir dort haben, die auch negativ auf Wachstum wirkt. Sagen, es ist so der Hochwachstumsbereich, wo wir sehen, dass da Unternehmen noch tendenziell mehr Mühe haben, wenn noch nicht erwiesen ist, dass sie wirklich auch Geld verdienen werden. Also da, glaube ich, ist zurzeit wirklich noch Vorsicht geboten. Der Markt ist super dynamisch. Kurzes Beispiel Netflix, was wir wahrscheinlich alle kennen, ja. Da sind die Wachstumserwartungen für die Zukunft enttäuscht worden und der Titel, wenn ich es richtig gesehen habe, von der Spitze über 60% verloren. Das heißt, es ist ganz klar ein Umfeld aus unserer Sicht für aktives Management, weil es sehr dynamisch ist und es wird eine stärkere Auslese auch geben zwischen Unternehmen, die jetzt vielleicht mal kurz über die Pandemie stärker profitieren konnten, aber dauerhaft langfristig jetzt nicht wirklich so ein attraktives Geschäftsmodell haben und eben keine Gewinnmarge haben, die Anleger zufriedenstellt. Also da, von der Seite, glaube ich, ist wirklich dieser Ball im Bereich aktiven Management. Und wenn man es kurz zum Abschluss auch zusammenfasst, ja, gute Diversifikation, ein ausgewogenes Portfolio aus unserer Sicht mit offensiven und defensiven Komponenten ist das A und O in diesen schwankenden und volatilen Zeiten.
Mit diesem Blick auf die Anlagewelt möchte ich heute enden und mich bei euch an den Empfangsgeräten fürs Zuhören bedanken. Uns von Bullen und Bären gibt es wieder in 2 Wochen auf diesem Kanal. Danke an Uwe Röhrig fürs Hiersein. Ein Grüezi in die Schweiz.
Herzlichen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht und ein Grüezi zurück.